Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute Morgen mit Ihnen auf die Weihnachtsgeschichte hören, wie sie uns beim Evangelisten Matthäus bezeugt ist. Bei ihm geht es nicht um Engel und Hirten und auch nicht um den König Herodes oder gar den Kaiser Augustus in Rom, wie wir das aus der Lukas-Fassung der Weihnachtsgeschichte her kennen. Matthäus beginnt mit dem Stammbaum Jesu. Er beginnt bei Abraham, also beim Anfang Gottes mit seinem Volk. Dann erfahren wir, dass es 14 Generationen dauerte, bis aus Abrahams Stamm ein Junge die Königswürde erlangte, David, der jüngste der 7 Brüder. Er wird auserwählt, das Volk Israel zu repräsentieren. Ihm gelingt es, die Landesgrenzen so weit auszudehnen, wie später keinem seiner Nachfolger. Er ist der, an dem Gott Wohlgefallen hat. Dann erfahren wir bei Matthäus, wie es weitere 14 Generationen brauchte, bis dieses herrliche Reich Davids in Schutt und Asche lag, bis alles durch die Babylonier platt gemacht wurde und schreckliche Jahre der Vertreibung und des Exils folgten. Und jetzt, nach weiteren 14 Generationen, ist er wieder da, der neue König auf dem Thron Davids. Schaut ihn euch an, den neugeborenen König, dieses Kind im Stall, das einmal universelle Bedeutung haben wird. Jesus überbietet David. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Alle Nationen werden sich nach ihm sehnen, nach dem Friedenskönig und Heiland der Welt. Doch eins nach dem anderen. Schauen wir uns heute Morgen mal diese 17 Verse an, in der die Abstammung Jesu belegt ist. Dieses gründlich recherchierte Werk des Evangelisten Matthäus. Ich lese uns Matthäus 1 bis 17 und wer die ausgedruckte Predigt vor sich hat, kann es gerne mitlesen. Das Buch, der Ursprung Jesu, des Messias, des Sohnes Davids, des Sohnes Abraham. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit Rahab. Boas zeugte Obed mit Ruth, Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit Batseba, der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asaf, Asaf zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Jechonia und seine Brüder zur Zeit der babylonischen Verbannung. Nach der babylonischen Verbannung zeugte Jechonja Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Elasar. Elasar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias. Von ihm wurde Jesus geboren. Von ihr wurde Jesus geboren, welcher der Christus genannt wird. Im Ganzen also sind es 14 Generationen von Abraham bis David, 14 Generationen von David bis zur babylonischen Verbannung und 14 Generationen von der babylonischen Verbannung bis zum Christus. Liebe Gemeinde hier in Kirchberg, ich würde es Ihnen nachsehen, wenn Sie denken, meine Güte, da hätte er jetzt auch eine Telefonbuchseite vorlesen können. Das hätte den gesamtgleichen Unterhaltungswert wahrscheinlich wie das, der und der zeugte den und den und der zeugte den und den. Ja, so denken, glaube ich, viele Ausleger. Und deshalb wird dieser Stammbaum oft gleich beiseite belegt. Er reicht gerade mal so für einen Zweitverwertungsgottesdienst am zweiten Feiertag. Matthäus diese mühevolle Arbeit, all diese Daten zusammenzutragen, die hättest du dir getrost sparen können, sagt sich mancher. Wirklich? Gut, wenn man sich mit so einem Text auseinandersetzen muss, dann macht man sich halt so seine Gedanken. Und mir sind in diesem Text ist etwas aufgefallen, dass ein paar wenige Frauen erwähnt werden. Es geht ja nicht nur ums Zeugen, sondern schließlich auch ums Gebären. Und das ist eben die Aufgabe der Frauen gewesen. Aber welche Frauen werden hier erwähnt? Ausgerechnet 5. Und warum waren die Matthäus so wichtig, dass er sie genealogisch eingeordnet hat, während die anderen Frauen alle keine Erwähnung finden? Erinnern wir uns kurz. Die erste, die genannt wird, ist Tamar, eine kinderlose Frau. Warum? Ihr Mann war schon ganz früh gestorben. Aus der Bibel erfahren wir von ihrer Not, aber auch von ihrer Schlauheit, wie sie es trotzdem schaffte, Kinder zu bekommen. Kinder waren ja damals wie heute ein Segen und ganz wichtig. Es mag moralisch grenzwertig gewesen sein, was sie getan hat, sagen Sie vielleicht, wenn Sie die Geschichte kennen oder nachlesen. Aber immerhin, sie ist für Matthäus hier eine erwähnenswerte Person. Kommen wir zur nächsten, zu Rahab. Die ist eine alleinstehende Frau, aber sie ist schön, ja richtig hübsch und viele Männer finden Gefallen an ihr. Josuas Kundschafter, die nach Jericho geschickt wurden, um die Lage zu sondieren, landen bei ihr in ihrem ehrenwerten Haus. Wenn sie nicht gewesen wäre und den Kundschaftern zur Flucht aus dem Etablissement und aus der Stadt verholfen hätte, dann wären die Jungs umgebracht worden. Später, als Jericho von den Israeliten eingenommen wurde, haben die Männer sie darum gesucht und wegen ihres Rettungshandelns verschont. Und Ruth, die dritte Frau, die da aufgezählt wird, die ist eine Moabiterin, eine Fremde, eine Ausländerin, eine Frau, deren Mann bereits wenige Wochen nach der Hochzeit an einer Seuche gestorben ist. Ruth trauert und leidet. Vergisst über ihrem Schmerz aber nicht ihrer Schwiegermutter, die dasselbe Schicksal getroffen hat, rührend die Treue zu halten. Dein Gott ist mein Gott. Und wo du hingehst, da will ich auch hingehen, sagt Ruth, die junge Witwe, zu Naomi, der alten Witwe, und geht mit ihr nach Bethlehem, um dort ein neues Leben zu beginnen. Ist Ihnen aufgefallen, da werden lauter Menschen mit einer gebrochenen Biografie erwähnt? Lauter Frauen mit schwerem Schicksal oder zweifelhaftem Ruf? Und doch sind sie ein Teil geworden von Gottes Heilsgeschichte. Maria passte an sich ganz gut in die Reihe dieser Frauen. So stellt uns Matthäus Jesu Stammbaum zusammen. Liebe Kirchberger und liebe Gäste, ich kann mich an meine Kindheitstage erinnern, als die Kirchenbücher der meisten Orte in Württemberg noch nicht auf Mikrofilm verfilmt und im Archiv beim Oberkirchenrat in Stuttgart deponiert waren. Da kamen dann oft welche Ahnenforscher zu meinem Vater, der auch Pfarrer war, ins Büro und die haben sich die alten Familienbücher vorlegen lassen, denn sie hofften, neue Daten zu entdecken und mit ihrer Recherche, Ahnenforschung, ein Stückchen voranzukommen. Manche dieser Ahnenforscher hatten viel Geduld und großes Geschick, kamen häufig, dass es einem fast zu viel wurde. Andere gaben relativ rasch auf. Und mein Vater hat mal schmunzelnd zu mir gesagt, spätestens dann, wenn einer merkt, dass sein Vorfahr nicht ein Spross irgendeines Adelsgeschlechtes war, sondern sich als Salpetersieder seinen Unterhalt verdient hat, dann erlischt das Interesse an der Ahnenforschung. Und da ist was dran. Wenn schon ein Stammbaum, dann bitteschön ein aufgehübschter, möglichst mit richtigem Wappen, und Personen, deren Namen man heute noch im Brockhaus findet oder moderner bei Google nachschlagen kann. Doch jetzt mal ehrlich, was hat Jesus von diesem Stammbaum? Wird irgendeiner von uns, wird irgendeiner ehrfurchtsvoll Haltung annehmen, wenn wir von dieser Abstammung von Abraham und David erfahren? Was beabsichtigt Matthäus mit dieser Auflistung? will er sagen, das wäre die Linie des Stammbaums gewesen, die Josef hätte einbringen können, aber der war ja erklärtermaßen gar nicht der echte Vater. Matthäus blickt nicht auf die Weltgeschichte, wie Lukas das tut, der vom Gebot des Kaisers Augustus erzählt, dass der Grund für diese beschwerliche Reise nach Bethlehem gewesen war. Nein, Matthäus schaut auf die verkorksten Familienverhältnisse. Auf Josef, den Ehemann, der kein Ehemann mehr sein will. Was hat man im Laufe der Geschichte nicht schon alles über diesen Josef geschrieben und gesagt? Meist lautet der Tenor so: Ach, wie dumm und naiv muss der gewesen sein. Maria, die Geschichte mit dem Engel zu glauben. Doch gerade das ist er nicht, dumm und naiv. Glaube nur niemand, dass Josef an die Geschichte von den Bienchen und den Blümchen oder auch nur an den Moment, an das Funktionieren der Luftbestäubung bei Menschen geglaubt hat. Als er von Marias Schwangerschaft erfährt, zerbricht für ihn eine Welt. Die Frau, die er liebt, kommt ihm mit so einer Geschichte. Ausgerechnet ihm, dem Handwerker, dem Spezialisten. Ausgerechnet ihm, dem Etablierten, dem, der dank seiner Berufsausbildung bestimmt zeitlebens ein gesichertes Auskommen haben würde. Ihm, der eine Frau und zig Kinder durchzubringen in der Lage gewesen wäre, jetzt so ein Start. Nicht mit mir, sagt Josef. Ich bin doch nicht blöd. Was Tage und Wochen lang harmonisch einherging, zerbricht in einem kurzen Moment. Da ist ein Kind, das ich erwarte, sagt Maria. Seine Maria. Ach, noch eins. Maria beichtet ihm nicht. Sie freut sich auch noch. Was für ein Hohn und Spott. Nicht mit mir, sagt Josef. Ich bin doch nicht blöd. Niemand ist entspannt an diesem Abend. Maria sieht, wie sich Josefs Miene versteinert. Maria spürt, dass er sich gekränkt fühlt und dass er sich kein X für ein U vormachen lassen möchte. Türen fliegen, wie bei manchen von uns an Weihnachten. Der ganz normale Wahnsinn. Da hat man sich so lange gefreut auf das Fest, auf die Traumhochzeit, auf den gemeinsamen Anfang und jetzt sowas. Liebe Gemeinde, das ist keine harmlose, leicht wieder aus der Welt zu schaffende Irritation. Was soll Josef tun? Was ist mit dem Vertrauen, das er bislang zu Maria hatte? Wie kann ich eine Ehe eingehen mit jemandem, der mir so etwas einbrockt? Eine Schwangerschaft mit unklarer Herkunft? Josef weiß, wie streng die Regeln damals waren und wie die selbst erklärten Moralwächter einem zusätzlich wehtun können. Soll ich mein Geld zurückfordern? Den Brautpreis, den die meinen bezahlt haben? Was ist mit der Verpflichtung, die wir gemeinsam eingegangen sind? Muss ich es melden, was da passiert ist? In archaischen Gesellschaften gelten oft strenge Regeln. Doch was habe ich davon, wenn Maria in Schande gerät, bestraft und verstoßen wird? Josef ist trotz aller Wut und allem Aufgebrachtsein ein kluger Kopf. Aus Rücksicht auf Maria beschließt er, sie in aller Stille zu verlassen. Ihre Wege sollen sich trennen und es soll kein Aufhebens drum gemacht werden. Josef überwindet die Kränkung, die ihm und seinem Selbstbewusstsein zugefügt wurde. Er bemüht sich um Schadensbegrenzung. Er will keine Steinigung für Maria. Er will keine Katastrophe heraufbeschwören, die Marias Leben und das des Kindes vernichtet. Ich würde die ganzen 9-mal Klugen, die sich über Josef amüsieren und ihn als Deppen und Randfigur der Geschichte ansehen, ich würde die gerne fragen, ob sie zu Ähnlichem in der Lage gewesen wären. Wären Sie in einer so schwierigen, gereizten Situation dazu in der Lage, klare Gedanken zu fassen, freundlich zu bleiben und nicht dem Zorn und der Vernichtung Raum zu geben? Liebe Gemeinde, in dieser Phase des Überfordertseins als für Josef alles durcheinander gerät, kommt Gott in ganz einfühlsamer Weise auf ihn zu. Josef, Josef, du sollst eine Zukunft haben, zusammen mit ihr. Komm, fürchte dich nicht. Das ist ein merkwürdiger Traum, als ob Josef sich fürchten würde. Vor wem denn? Vor dem Gespott der Leute? Vor den bösen Giftpfeilen, die manche abzuschießen in der Lage sind? Josef schläft und träumt. Die Gedanken an seine Zukunft haben ihn müde gemacht. Irgendwann überwältigt ihn die Erschöpfung. Liebe Gemeinde, dann, wenn die Nacht am tiefsten ist, dann kommt Gott. Das will uns Matthäus mit seiner Fassung der Weihnachtsgeschichte sagen. Wenn Gott einen Plan für unser Leben hat, dann ist das wie wenn einem einer behutsam auf die Schulter tippt, wie wenn der Windhauch eines Flügelschlags uns streift. Und so rückt die Stimme Gottes Josefs Wirklichkeit wieder zurecht. Gott, der schon oft auf krummen Linien gerade zu schreiben vermochte, sollte der dein Leben und das Marias und das des Kindes nicht im Griff haben? Lass dieses Kind ins Leben kommen. Biete ihm den Rahmen, den nur du ihm zu bieten vermagst. Als Vater, als eine der wichtigsten ersten Bezugspersonen. Vergiss deine gekränkte Ehre, Josef. Vergiss all die Missverständnisse. Vergiss all den Unfrieden und die Angst, die Armut. Er, Jesus, wird die Welt eines Tages auf den Kopf stellen. Josef, du Sohn Davids, du bist Teil der Heilsgeschichte und zwar mit dem, was du dem Kind zu geben vermagst. Wie die vielen Menschen vor dir, die ich am Rand der Gesellschaft stehen sah und wieder eingebunden habe. Denken Sie nur an die vorher erwähnten Frauen in Jesu Stammbaum. Wie die vielen Menschen vor dir, die ich am Rand der Gesellschaft stehen sah und wieder eingebunden habe, sollst auch du eine Rolle spielen dürfen. Komm und lass dich von mir anleiten. Lass dir deinen Horizont erweitern. Du musst nicht versuchen, irgendwie mit einem Rest von Anstand aus dieser Situation herauszukommen. Nein, im Gegenteil. Du darfst Teil dieser Geschichte sein, Teil meiner Heilsgeschichte. Statt dem großen Familiendrama keimt über Nacht neue Hoffnung auf. Hoffnung für die Welt, deren Retter damals im Stall von Bethlehem geboren wurde. Gib dem Wirken Gottes Raum, wie Josef, wie Maria. Das ist für mich die Botschaft von Weihnachten, wie man sie hier bei Matthäus findet. Gib dem Wirken Gottes Raum. Das ist der Weg Gottes mit den Menschen. Aus dem kleinen Kind in Marias Armen, dem Buben unter Josefs Obhut, wird ein junger Mann, der predigt und lehrt, der heilt und sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Seine Zuhörer sind einfache Leute. Er bleibt sich treu und geht mitten hinein in das Leben der Hirten, Fischer und Bäuerinnen und Handwerker. Für Menschen wie Sie und für uns öffnet er den Horizont, bringt uns wieder neu in Beziehung zu Gott, schafft Heil, schenkt Heilung. Für Menschen wie dich und mich wirft er schließlich sein Leben in die Waagschale, damit wir neue Hoffnung haben. All die traurigen, ganz alltäglichen Geschichten von verletzten Beziehungen, von Gewalt zwischen Menschen, von Kälte und Einsamkeit, all diese Dinge sind ihm vertraut. Doch ihm, dem Kind in der Krippe, dem Heiland der Welt, gelingt es, Menschen hineinzunehmen in seine Heilsgeschichte. Lasst euch hineinnehmen in die Wärme und das Licht dieser heilvollen Geschichte Gottes mit uns Menschen. Amen.